Also ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft Arbeit stärker menschenzentriert anstelle technologiezentriert gestalten. Im Sinne von nicht gucken, welche Tätigkeiten kann ich mit der neuen Technik ersetzen, sondern gucken, bei welchen Tätigkeiten kann ich den Mensch durch neue Technologie am besten unterstützen. Und ich würde sagen, hier ist dann nicht die Technologie das Problem, sondern hier ist das Geschäftsmodell das Problem. Ich finde, viele problematische Aspekte von KI, die wir uns auch vorstellen können oder die sich jetzt schon abzeichnen, sind gar nicht so problematisch aufgrund der Technologie, die da verwendet wird, sondern aufgrund des Geschäftsmodells, was durch diese Technologie ermöglicht wird oder skaliert.
Willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. Wie du weißt, beschäftigen mich immer sehr viele Themen. Allerdings gab es kaum ein Thema in der letzten Zeit, das mich so beschäftigt hat wie künstliche Intelligenz. Gerade in meinem Umfeld und in vielen Gesprächen geht es ständig darum. Besonders, wenn es um die Arbeitswelt geht. Es gibt viele Ängste, viele Missverständnisse und auch viele Unsicherheiten. Und deshalb dachte ich mir, es wird höchste Zeit, mal mit einem echten Experten darüber zu sprechen, um etwas mehr Zuversicht zu schaffen und auch mehr Einblicke zu erhalten. Und vor vielen Monaten habe ich die ARD-Doku Better Than Human gesehen und dort war Professor Dr. Bertolt Meyer als KI-Experte dabei. Und da wusste ich, der ist der perfekte Gast für diesen Podcast. Denn Professor Dr. Bertolt Meyer forscht an der Schnittstelle von Mensch und Technik. Er ist Professor für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie und er ist ausgebildeter Psychologe. Also genau der richtige Mann, um mit uns heute über KI zu sprechen. Wir sprechen über spannende Anwendungsbeispiele, die den Arbeitsalltag erleichtern können und diskutieren über aktuelle Studien, die Einblicke in Chancen und Herausforderungen von KI geben. Im zweiten Teil geht es dann um die Gesellschaft und die Wirtschaft. Wie können Ängste und Sorgen reduziert werden? Und warum sind die Geschäftsmodelle hinter KI viel problematischer als die Technologie selbst? Bleib jetzt dran und viel Freude beim Zuhören.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Bertolt, schön, dich endlich in unserem Podcast zu haben.
Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen ja heute über künstliche Intelligenz sprechen, lieber Bertolt, wie wir besser damit umgehen können, aber auch zuversichtlicher in die Zukunft schauen können. Und Fachexperten, die uns zuhören, die wissen, dass künstliche Intelligenz, das gibt es schon sehr, sehr lange, fast über 20 Jahre, läuft im Hintergrund von Google Maps, Amazon, Spotify und. Und dann kam der November 2022. Auf einmal war ChatGPT für uns alle Menschen verfügbar. Und damit wurde auch alles auf den Kopf gestellt. Innerhalb von 5 Tagen gab es 1 Million Nutzer. So schnell ging es bei keiner anderen App oder bei keiner anderen Technologie. Kannst du dich noch an diesen Moment, also an diesen besonderen Moment erinnern? Wie war es für dich, als ChatGPT auf den Markt gekommen ist?
Ja, klar, kann ich mich daran erinnern. Und ich weiß noch, wie ich dachte, auch großartig, endlich mal eine starke KI ausprobieren, die wahrscheinlich ein bisschen das Versprechen einhalten kann. Und es ist ja, es hat ja sowas wahnwitzig Magisches, oder? Wenn man so die erste Konversation mit ChatGPT hat und man echt das Gefühl hat, Wahnsinn, das funktioniert ja. Ja, man kann richtig mit dem Ding sprechen, es ist eine total gute Konversation. Ich kann auf Dinge Bezug nehmen, die ich gerade eben gefragt habe. Also da entwickelt sich richtig so ein Gespräch. Und das ist doch total beeindruckend, oder? Ich weiß noch, mich hat das total gekriegt damals.
Und hast du schon damals auch so erkannt, was das jetzt für eine Entwicklung mit sich zieht? Also war dir da in dem Moment klar, das ist jetzt für den Mainstream sozusagen jetzt zugänglich? Wir können jetzt alle so ein bisschen programmieren und ein bisschen mit so einer KI arbeiten, dass das jetzt irgendwie unser ganzes Leben auf den Kopf stellen wird?
Naja, es war schon klar, dass das ein disruptiver Moment sein würde, denn es war ja das erste Mal, dass ein wirklich starkes, gutes Sprachmodell öffentlich für jede Frau, jedermann zugänglich wurde. Natürlich gab es schon vorher viel Debatten darum, wie das mit der KI so sein wird und was Stärken und Schwächen sind. Aber vieles davon war im Hypothetischen und im vielleicht, weil die allermeisten Menschen starke KIs bis dahin nur vom Hörensagen kannten. Und es war ja auch damals eine große Überraschung. Das war ja auch nicht groß vorher angekündigt worden oder so. Ne? Das war auf einmal einfach da. Und ich fand es auch ganz aufregend zu sehen, was das für eine Aufregung auch bei vielen anderen großen Tech-Firmen und Playern ausgelöst hat.
Und du sprudelst ja jetzt vor Begeisterung und vor Freude bei diesem Moment. Nicht allen Menschen ging es so. Viele Menschen haben seitdem auch natürlich viele Ängste und Sorgen. Kannst du diese Menschen verstehen, die das eher so, ich sag jetzt mal, negativ und mit viel Angst betrachten, diese Entwicklung?
Ja, ja, total. Und ich meine, verstehe mich nicht falsch. Man muss schon auch ein bisschen aufpassen, was wir uns da bauen und vor allen Dingen für welche Zwecke wir das einsetzen. Ne? Also keine neue Technologie ist in der Regel per se gut oder schlecht. Es kommt dann total darauf an, wie man sie nutzt. Und viele Befürchtungen sind ja auch nicht ganz unberechtigt. So, kommen wir vielleicht ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, wir haben vielleicht auch gerade bei uns in Deutschland schon echt eine sehr große Tradition, wahnsinnig kritisch immer auf Technologie zu gucken und immer als erstes darüber nachzudenken, was damit alles Schlimmes passieren könnte. Und
woher kommt das, Berthold? Das habe ich mich wirklich im Vorhinein gefragt. In Amerika und überall in anderen Ländern ist es eher positiv und hey.
Nee, und das nur ist in aber ganz so einfach. Nein, nein, nun ganz so einfach ist es auch nicht. Es ist nicht nur in Deutschland so, aber wir haben, also aus unterschiedlichen Gründen, wir haben auch vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland Erfahrungen mit extrem faschistischen Regierungen gemacht haben, die enorm viel Macht auch aus Überwachung gezogen haben, gibt es hier generell seit Ende des Zweiten Weltkrieges ein bisschen mehr, ich sag mal, Zurückhaltung gegenüber zu viel Preisgabe auch von sich selber. Das kann man also so ein bisschen auch kulturell aus unserer Historie verstehen. Und dann generell sind die Deutschen ein Volk, in dem es einen kulturellen Stellenwert hat, dass man sich an Regeln hält. Ja, wo kämen wir denn dahin? Könnte ja jeder. Ne? Und dann so. Und wenn man zum Beispiel sich anschaut, dass es die am weitesten verbreitetste Religion in Japan zum Beispiel eine ist, die davon ausgeht, dass jedes Ding beseelt ist, dann ist es ja auch naheliegend, dass dort auch dann so eine Vermenschlichung von Technologie zum Beispiel irgendwie schneller passiert als bei uns. Also von daher. Und außerdem, wir sind auch nicht ganz so, ich sag mal, getrieben von der Idee, wo ist das nächste große Geschäftsmodell, wo ist die nächste Möglichkeit, irgendwie auch Profit zu machen, was ja etwas ist, was den USA so ganz historisch auch ganz anders in die DNA geschrieben ist. Also von daher, man kann Unterschiede hinsichtlich kulturellen Unterschieden, glaube ich, ganz gut erkennen und auch nachvollziehen.
Ich hatte ja eingangs gesagt, du bist Psychologe. Was machst du denn so fest? Was ist denn so gerade die größte Angst, wenn es um KI geht von Menschen? Was siehst du da?
Naja, es gibt so unterschiedliche Diskurse, gibt es auch Studien drüber. Was sind eigentlich so die Geschichten, die so medial über KI erzählt werden? Und da gibt es unterschiedliche Ängste, die man da so sehen kann, wenn man die medialen Diskurse analysiert. Da ist zum einen mal die Angst, dass KI uns alle ersetzen wird im weitesten Sinn. Ne? Also so Arbeitslosigkeit, Verlust von finanzieller Sicherheit, Verlust des Jobs und so weiter. Das ist eine Gefahr, die viele Leute sehen. Eine andere Gefahr ist so, es wird zu einer Entmenschlichung der Gesellschaft beitragen, weil so das, was uns als Menschen ausmacht, irgendwie, das wird immer viel weniger wichtiger, wenn irgendwie Maschinen irgendwie so tun, als hätten sie menschliche Züge. Dann gibt es noch so ein bisschen diesen, eine ganz krasse Angst von, am Ende werden die Maschinen sich erheben. Das ist so ein bisschen so diese ganz dystopische Zukunftsvorstellungen, wie man sie auch in einigen Hollywood-Streifen, angefangen beim Terminator und sonst wo, findet, ne, so am Ende, ja, am Ende bringen die Maschinen
Film
uns
mit
alle
Will
um.
Smith, wie hieß er denn nochmal, mit dem iRoboter?
Nee, iRobot, ja.
iRobot, genau, so hieß er, ne?
Ja, genau. Und was gibt's noch? Genau, und dann gibt's noch so dieses, obwohl dieser komische transhumanistische Diskurs, so im Sinne von, werden wir mit der Maschine verschmelzen und so, das zählt auch so ein bisschen so in diesen Bereich der Entmenschlichung. Also es ist so Ersetzung, Entmenschlichung, Bedrohung. Das sind so die wesentlichen Ängste, die man in den Diskursen ausmachen kann. Aber es gibt immer natürlich auch die genaue gegenteilige Erzählung. Ne? Also es gibt eben auch so dieses, die KI wird uns die Arbeit ganz, ganz leicht machen und wird dazu führen, dass wir alle unsere Wünsche viel besser befriedigen können in Zukunft. Die KI wird uns dabei helfen, die Beschränkungen des menschlichen Körpers und der Lebensspanne zu überwinden. KI wird in der Lage sein, uns viel besser unsere Wünsche zu befriedigen. Und KI wird ein großartiges Tool sein, mit dem der Mensch
hinsichtlich seiner kreativen Schöpfungskraft zu Hochleistungen auflaufen wird. Na, das sind genau die Gegendiskurse, die es dazu gibt. Also das gibt es alles.
Vielleicht können wir ja heute ein bisschen aufräumen, Bertolt. Das ist ja so die Idee unseres Gesprächs. Deswegen lass uns mal, bevor wir über die Gesellschaft sprechen, in der Arbeitswelt anfangen. Du hast gesagt, eine große Angst ist, dass viele Menschen denken, sie wären in Zukunft arbeitslos oder eine KI wird deren Job ersetzen. Wie sieht's denn da aus in der Praxis? Was hast du für Einblicke? Was sagt die Forschung, die Studien, die Experten? Wird KI uns zukünftig ersetzen?
Also KI wird einige Tätigkeiten ersetzen. Das ist auf jeden Fall so. Und das ist aber auch, so zynisch das klingen mag, nichts Neues und nichts Besonderes, dass neue Technologien bestimmte Tätigkeiten ersetzt. Das hat es in der Industriegeschichte immer gegeben. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz schon gesagt habe, wir haben heute auch keine Kutscher und keine Telefonistinnen mehr. Und noch in den 80er Jahren haben in Deutschland zehntausende Menschen im Buch- und Drucksatz und bei den Zeitungen gearbeitet, die an diesen großen Druckmaschinen, Setzmaschinen diesen Bleisatz gemacht haben, mit dem das Papier bedruckt wurde. Das war, bevor das Desktop-Publishing am Rechner kam. Das war ein Job, den haben zehntausende Menschen in Deutschland gemacht. Und der ist auch durch eine technische Innovation relativ schnell weggefallen. Das hat aber in der Industriegeschichte bisher nie dazu geführt, dass es dann am Ende nicht mehr genug Arbeit für den Menschen gab. Und natürlich ist jetzt absehbar, dass gerade Jobs, in denen sehr strukturiert nach sehr klaren Regeln digitale Inhalte, vor allem Texte, fabriziert werden. Kleine Werbeanzeigen, irgendwie so Content fürs Internet, Bloggeschichten oder sowas, Marketing, ja, viele solche Dinge, so, aber auch Beschreibungen, technische Dokumentation, solche Sachen. In aller Offenheit, das sind natürlich so Aufgabenbereiche und auch Jobs, wo man jetzt nicht eine Kristallkugel haben muss, um zu sehen, na, das wird von den generativen Modellen wahrscheinlich sehr bald in zumindest substanzieller Form in Teilen ersetzt werden. Ich mache mir zum Beispiel auch Gedanken, was die ganze Filmbranche angeht, ne? Also wir sehen ja jetzt schon erste generative KI-Modelle, die wirklich beeindruckende Videosequenzen erzeugen können. Und wenn ich in Zukunft einen Werbefilm für einen Automobilhersteller drehen will, wo ich bis jetzt irgendwie das Auto in irgendeine aufregende Landschaft fahren musste, um diese tollen Bilder irgendwie einzufangen, in Zukunft werde ich diese aufregende Landschaft einfach durch einen Prompt irgendwie generieren können. Und das wird dann natürlich deutlich günstiger. Und wann immer neue Technologie verspricht, dass bestimmte Tätigkeiten viel, viel günstiger erledigt werden können, da ist es natürlich nicht weit zu einem gewissen Einsparpotenzial. Auf der anderen Seite, wenn man in die Vergangenheit guckt, durch neue Technologie sind auch immer wieder neue Jobs entstanden auf eine Art und Weise, die wir nie vorhersagen konnten. Ein Lehrbuchbeispiel ist, dass das Internet auf einmal dafür gesorgt hat, das World Wide Web, dass alle eine Webseite brauchten und deswegen waren Grafikdesignerinnen und Grafikdesigner auf einmal ganz hoch im Kurs. Das war vorher auch nicht absehbar. Und das sind so Dinge, da ist der Mensch extrem schlecht drin, sie vorherzusagen.
Und aber was gibt's jetzt diesen Menschen an Mut, an Zuversicht mit? Wie sollen die damit, ne, auch aus der Psychologie betrachtet, damit jetzt so ein bisschen umgehen? Das ist ja so eine Art Ungewissheit, ne? Bin ich davon betroffen und wann auch genau, ne?
Ja, natürlich. Und meine Güte, das ist eine Frage, die kann man natürlich schlecht so ganz allgemein beantworten, ne? Also ich meine, irgendjemand, keine Ahnung, der in einer kleinen Marketing irgendwie Firma sitzt und sich Katalog-Annoncen irgendwie ausdenkt, ja, so eine Person, klar, da kann ich total nachvollziehen, dass da gewisse Ängste da sind. Ich würde aber mal noch Folgendes zu bedenken geben. Wir leben in einer Zeit des Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels. In den allermeisten Branchen haben wir eher zu wenig Leute für die Arbeit, die jetzt schon gemacht wird. Und den allermeisten Menschen in Deutschland geht es momentan so, dass sie eher unter zu viel Arbeit als zu wenig klagen. Und wir sehen auch enorme Zuwachsraten bei Stress und damit verbundenen psychischen Erkrankungen und so weiter. Das heißt, erstens, es gibt tendenziell zu wenig Arbeitskräfte und zweitens, die Arbeitskraft, die wir haben, die sind über die Maßen belastet. Und da ist, denke ich, erstmal KI auch eine große Chance für uns alle für eine Entlastung. Wie viele von uns, die wir einen Job haben, der zumindest in Teilen von dem Bildschirm stattfindet, ärgern uns die ganze Zeit auch über so lästige Dinge, die so viel Zeit
klauen. Irgendwie so zu viele E-Mails, irgendwie anstrengende E-Mails, auf die man anstrengende Sachen
antworten muss. Was ist es bei dir als Hochschulprofessor? Was ist so deine lästige Arbeit?
Ich würde sagen, ja, das eine sind die E-Mails, viel zu viele. Und das andere sind aber auch so regelmäßig anfallende Schreibtätigkeiten. Ich muss relativ viel Gutachten schreiben oder so Entscheidungsschreiben, zum Beispiel, ob ein Fachaufsatz in einer Fachzeitschrift angenommen wird oder nicht auf Grundlage von Gutachten, die jemand anders geschrieben hat. Und die muss man dann nochmal so zusammenfassen und so. Man muss einen ewig langen Text dazu schreiben für eine Entscheidung, die man eigentlich in relativ kurzer Zeit getroffen hat. Und das ist zum Beispiel was, wo ich mir inzwischen von generativer KI helfen lasse. Und eine Tätigkeit, die mich extrem belastet hat, für die ich in der Vergangenheit für ein so ein Entscheidungsschreiben locker 4 bis 8 Stunden gebraucht habe, die erledige ich jetzt damit in unter einer Stunde. Und das ist eine enorme Entlastung, nicht nur zeitlich, sondern auch so emotional. Und ich glaube, viele von uns haben genau solche Tätigkeiten in unseren Jobs, so Dinge, die so richtig nerven und auch unangenehm sind, wo KI dann auch ein Stück weit helfen kann. Und ich glaube, da liegt echt eine Chance. Es ist halt auch ein neues Werkzeug, das wir nutzen können, um uns die Arbeit zu erleichtern. Es ist nicht schwarz und weiß. Das heißt, also mein Rat an alle wäre irgendwie, guckt doch mal selber, wenn noch nicht geschehen, bei welchen Tätigkeiten, die ich eigentlich bei mir so verrichte, gerade so Sachen, die so immer wiederkehren, die auch nerven, wie kann mich denn KI dabei unterstützen? Wenn man sich das mal für sich selber genau anguckt, viele, glaube ich, haben noch gar nicht so richtig verstanden, welches enorme Unterstützungspotenzial in diesem Werkzeug für die eigene Arbeit steckt.
Das glaube ich auch, Bertolt. Das ist so ein großes Problem auch für mich, dass es so, man kriegt so an dem Rande mit, ah, es gibt da eine App und da eine Software. Man hat, glaube ich, noch gar nicht so richtig überblickt, was es alles so gibt und wie es dann auch in der Praxis wirklich ist.
Ja, das stimmt. Ne? Häufig ist es so ein bisschen Zufall auch, ne? Was, ob man so mitkriegt, ob es ein richtig tolles Tool gibt oder nicht. Ja? So.
Genau, oder ne, weil es man bei anderen gesehen hat. Aber du hast ja natürlich jetzt einen großen Bereich angesprochen, denn du hast ja gesagt, dass KI uns wunderbar im Arbeitsalltag ergänzen kann bei vielen Tätigkeiten. Und da werfe ich jetzt mal eine Studie rein. Du magst ja auch die Wissenschaft. Vielleicht kennst du auch die Studie und dann bin ich auf dein Ergebnis gespannt zu der Studie. Die Studie ist von der Harvard Business School. Es geht um 800 Berater von BCG und die haben so eine Art Beratungsprozess hinsichtlich einer Innovation mit ihren Kunden gemacht. Und dann wurden die 800 Berater in 2 Gruppen eingeteilt. Du lächelst schon, Bertolt, du kennst die Studie. Nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz erklärt. Es gibt 2 Gruppen. Die eine Gruppe darf KI mitnutzen, also als Ergänzung. Die andere Gruppe nicht. Und wie gesagt, es geht um diesen Beratungsprozess hinsichtlich Innovation. Das heißt, es muss ein neues Produkt gebrainstormt werden. Es muss überlegt werden, wie kann man den CEO überzeugen? Wie macht man Werbung? Wie bringt man es auf den Markt? Und. Und es gab dann 3 spannende Ergebnisse dieser Studie, dass die Gruppe mit KI, also die das nutzen durften, dass die 12% mehr Aufgaben erledigen konnten und dass die sogar die Aufgaben 25% schneller erledigt haben. Das ist ja diese Effizienz, die du auch angesprochen hast. Ich fand aber viel spannender war es, dass auch die Qualität viel besser war. Also es gab dann Menschen, die haben die Ergebnisse dieser 2 Gruppen begutachtet und die Ergebnisse der Gruppe mit KI, die war um 40% hochwertiger als die Ergebnisse ohne KI. Also das heißt ja, dass wir nicht nur effizienter arbeiten und mehr Zeit in Anführungsstrichen haben, sondern sogar ja die Qualität besser wird. Ist das auch deine Erfahrung oder wie siehst du das aus der Praxis?
Das kommt extrem auf die Aufgabe an. Gerade bei dieser Studie war die Aufgabe ja eine komplexe, kreative Aufgabe, ja, wo man so einen Plan, einen innovativen Prozess
Kommunikationsplan, Marketing,
genau, sowas. Genau. Ja. Gerade so Konzepte entwickeln für irgendwas. Da kann eine KI natürlich richtig überzeugen, weil das Besondere an einer KI ist doch, die sind doch die unfassbaren Mengen an Trainingsdaten, das Wissen, was da drin steckt. Ja, und in dem Moment, wo ich eine KI bitte, gerade bei so einer kreativ-planerischen Aufgabe, wo, wenn ich die Aufgabe gut beschreibe, das gut prompten kann, dann habe ich die Möglichkeit, auf ganz viele Ideen zuzugreifen, die die KI generieren kann, auch viel schneller und viel besser, als das eine Google-Suche machen könnte, weil die KI ja auch neue Dinge, also Dinge kombinieren und neu mixen kann. Also bei einer KI kommt auf eine Anfrage auch Sachen raus, die kann ich gar nicht im Internet finden. Und gerade sowas, ne, wenn ich ein kreatives, komplexes Konzept schreiben muss, kann ich mit der KI sozusagen auf eine Menge an Informationen zugreifen, die mir durch Internet alleine und die anderen Kolleginnen und Kollegen in meinem Team gar nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ich habe mehr informationale Ressourcen,
auf die ich zurückgreifen kann. Ne? Und informationale Ressourcen sind der Kernrohstoff für kreative Arbeit. So. Ich meine, das hat doch jede und jeder von uns schon mal gemerkt, der oder die ChatGPT mal gefragt hat, so, oh, ich muss irgendwie einen Workshop planen und mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Idee für ein paar gute Übungen und so, das ist der Workshop, darum geht es und so, das habe ich mir schon ausgedacht. Und dann kommen so, ja, hier sind 10 Ideen irgendwie für, und man denkt so, okay, krass, das ist wirklich gar nicht so schlecht. So. Ja, und ne, wenn die Aufgabe dafür geeignet wäre, dann prima. Ne? Auf der anderen Seite, so Leute, die irgendwie, keine Ahnung, bei einem großen deutschen Automobilhersteller am Fließband stehen und 45 Sekunden Zeit haben, eine Heckscheibe einzukleben, ja, die können von generativen Sprachmodellen überhaupt nicht profitieren. Deswegen meine ich, das hängt natürlich sehr von der Aufgabe ab. Aber gerade in der Studie zeigt sich natürlich, dass wenn die Aufgabe es zulässt, dann sind die Leistungszuwächse enorm.
Aber jetzt unabhängig von den Leistungen oder von der Tätigkeit, du hast jetzt ein wunderbares Beispiel, glaube ich, Berthold, angesprochen, weil das ja nicht nur auf einen Workshop sich bezieht, sondern ja auch im Privaten oder im Beruflichen, dass wir so KI so ein bisschen als Sparringspartner nutzen können, voll, oder? Also es geht ja darum, welche Rolle, magst du da mal ein bisschen was erklären, wie wir so KI als Sparringspartner nutzen könnten?
Und das finde ich einen guten Begriff auch, so diese Vorstellung, dass man mit KI so ein Partner oder Partnerin irgendwie an der Seite hat, der einen unterstützt bei der Arbeit, auch mal was irgendwie, auch was zurückfragt oder sowas. Ich habe zum Beispiel neulich dieses neue Tool von Google mal ausprobiert, NotebookLM heißt das, notebooklm.google.com, und für mich ist das so ein bisschen wie ein Forschungsassistent. Das ist total großartig, weil das funktioniert ja so, das ist ja sozusagen eine leere KI und dann kannst du da Dokumente reintun und dann wird die KI aber nur auf die Dokumente trainiert, die du da reintust, und dann kannst du die KI zu den Dokumenten befragen und dann antwortet es und gibt gleich aber auch die Quellenangabe, sagt also, das habe ich aus dem und dem Dokument da und da. Also es erklärt sozusagen, wofür es das hat. Und für Forschung ist es der Hammer, wenn man sich irgendwie in so einen Forschungsstand irgendwie einarbeiten muss und man weiß zum Beispiel, okay, das sind hier die 15 Studien irgendwie, die ich in den letzten Wochen hätte eigentlich lesen müssen, so, dann tut man die da rein und dann kann man sich praktisch mit den Studien unterhalten. Ja, das ist so, als hätte ich jemanden, die für mich arbeitet und mit der ich mich über Forschung unterhalten könnte, und zwar ganz spezifisch, nicht über irgendwas, was da draußen im Internet passiert ist, sondern über genau diese 15 Aufsätze. Und das ist so großartig, das ist so hilfreich. Aber das ist eben aber auch nur ein partnerschaftliches Verhältnis, weil so eine Idee für ein neues Studiendesign zu entwickeln oder das in was anderes einzubauen, dafür bräuchte es irgendwie sowas wie eine eigene Motivation und ein eigenes Ziel, und das kann die KI halt nicht. Aber gerade so, wenn es darum geht, dass ich dabei Hilfe brauche, um aus einem komplexen Informationswust für mich und meine Arbeit was rauszuziehen. Ja, was ich zum Beispiel kriegen könnte, wenn ich mich mit einem Experten oder einer Expertin zu dem bestimmten Thema unterhalte. Für sowas sind diese Sprachmodelle grandios. Oder um neue Perspektiven auf irgendwas zu kriegen, um eine Idee zu kriegen, die man selber noch nicht hatte.
Genau, ne? Ich hatte jetzt mal überlegt, so, ne, gibt doch der KI irgendwie die Rolle des kritischen Mitarbeitenden oder des kritischen Kollegen, dann des Datenschutzbeauftragten oder irgendeine andere Rolle, und dann kriegst du ja so Feedbacks, wie könnten die auf meine Ideen so reagieren? Also man kann das ja so ein bisschen simulieren, was dann in echt passieren könnte mit dem Menschen.
Genau, oder wir sagen zum Beispiel inzwischen auch unseren Studierenden, dass sie sich vor ein generatives Sprachmodell setzen sollen und das mal bitten sollen, Klausuraufgaben zu generieren, von denen sie glauben, ja, dass das Aufgaben in dem Bereich wären, die in der Klausur vorkommen. Also sozusagen, ne, das ist, heißt, aus die Studierenden, aus Studentensicht, die können sich im Grunde genommen einen Prüfer basteln als Sparringspartner für eine Prüfungsvorbereitung zum Beispiel. Auch total toll.
Aber die große Frage, die ich mich jetzt stelle, Berthold, das ist jetzt so ein bisschen eine übergeordnete Frage, ist ja, wenn dann Zeit frei wird, ne, weil wir, haben wir jetzt eben schon gelernt, schneller und effizienter arbeiten können. Die große Frage ist auch dann, was machen wir mit dieser frei gewordenen Zeit? Machen wir dann mehr Arbeit? Oder wie siehst du das?
Diese Frage ist überhaupt nicht neu. Genau diese Frage wurde auch schon damals noch vor allem in der sogenannten Arbeitssoziologie in den 70er Jahren ganz heiß diskutiert. Es gab diesen sehr bekannten deutschsprachigen Arbeitssoziologen Friedrich Bergmann, wo es irgendwie darum ging, ja, wenn das mit der Automatisierung so weitergeht, mit den Maschinen, und wohlgemerkt, das sind alles Sachen aus den 70ern, dann ist im Jahr 2000 gar nicht mehr genug Arbeit für uns Menschen da. Was machen wir denn dann mit der frei gewordenen Zeit? Und Bergmann sagte dann damals, er nannte das neue Arbeit, New Work, ne? Arbeit, die wir wirklich, wirklich machen wollen, die vielleicht gar nicht unbedingt bezahlt wird,
sondern die vielleicht darauf abzielt, unsere psychologischen Grundbedürfnisse, so, ne, Kompetenz, Autonomie, Verbundenheit zu erfüllen. Und es ist dann die große Herausforderung, dass ich für mich rausfinden muss, so, wenn ich nur noch 4 Stunden arbeiten muss am Tag, was mache ich dann mit den 4 anderen Sachen sinnvoll und so. Aber ganz ehrlich, genau das ist ja nicht passiert, weil die vermeintlich frei werdende Arbeitszeit dann durch andere Aufgaben, die man eben noch nicht automatisieren konnte, wieder weggefressen wurde. Das ist genauso wie dieser Effekt, dass die elektrischen Geräte, die wir haben, von der Glühbirne bis zum Rechner, die werden immer energiesparender, aber trotzdem sinkt die Menge der Energie, die wir verbrauchen, nicht. Also, und das ist genau das Gleiche wie mit der menschlichen Arbeit. Unsere Tools werden immer smarter und nehmen uns immer mehr Arbeit ab, aber trotzdem sinkt die Arbeitszeit irgendwie nicht so richtig. Klar, da könntest du jetzt einwerfen, ja gut, aber 4-Tage-Woche und so weiter, aber nichtsdestotrotz. Erstens, wir sind momentan, viele von uns sind eh überlastet. Das heißt, wenn es gut läuft, tragen die neuen Tools dazu bei, dass wir weniger belastet sind. Und zweitens, es werden durch die neuen Werkzeuge aber auch neue Aufgaben, neue Tätigkeiten auf uns zukommen, die wir jetzt noch nicht voraussehen, die dann diese Zeit wieder aufessen. Oder aber, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht werden Dinge weiterhin so viel teurer, dass wir dann in Zukunft einen zweiten Job annehmen müssen, um uns irgendwie die Miete noch bezahlen, leisten zu können. Das kann auch sein. Ja?
Du sollst uns auch Zuversicht hier geben, Berthold.
Ja, naja, aber ganz kurz mal. Was mich auf jeden Fall zuversichtlich stimmt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass zumindest in einigen Berufsbereichen die neuen Technologien 2 Dinge gut können. Erstens so nervige Fleißarbeiten ganz gut ersetzen. Und das ist sehr hilfreich. Das ist für mich auch wirklich auch so emotional hilfreich, dass ich weiß, okay, diese Aufgabe, die da auf mich zukommt, da brauche ich nicht mehr 8 Stunden. Und dann wirkt das so, das ist so eine unüberwindbare Wand. Sondern wenn ich weiß, ey, ich habe dieses tolle Werkzeug und dann kriege ich das innerhalb von 30 bis 45 Minuten damit erledigt. Das macht auch schon mit meiner Belastung ganz viel. Und das andere ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal weiß man, okay, ich muss eine ganz unangenehme E-Mail schreiben. Ja, zum Beispiel, weil ich irgendwie eine Zusage doch nicht einhalten kann oder weil sich ein Projekt irgendwie verzögert oder so. Wir alle kennen das. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel von Dingen, die emotional unangenehm sind, ohne dass sie eigentlich viel Zeit brauchen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch bei solchen Dingen eine generative KI total gut helfen kann. Ja, also im Sinne von, oh, ich muss eine ganz unangenehme E-Mail schreiben, es geht um Folgendes und ich kriege das irgendwie nicht so richtig hin, könntest du mir mal? Und da kommen ja auch total gute Vorschläge raus bei sowas. Und alleine das Wissen, dass ich da jemanden habe oder eine Maschine habe, die mir dann auch bei sowas helfen kann, das kann auch schon entlastend wirken und. Und deswegen, natürlich blicke ich mit ganz viel Zuversicht in die Zukunft, weil ich glaube, dass wir durch viele neue Technologien, nicht nur KI, auch neue Chancen haben. Und ich meine zum Beispiel auch Chancen, unsere Wirtschaft auch vielleicht ein bisschen solidarischer zu gestalten, weil mehr Leute auch an so einem technologischen Fortschritt auch partizipieren können. Also zum Beispiel Programmieren. Wir haben viel zu wenig Menschen, die programmieren können. Programmieren ist wahnsinnig teuer bezahlt momentan und viele, gerade auch so mittelständische Unternehmen, die einen Programmierjob zu vergeben haben, die finden häufig gar nicht mehr Leute, die das machen können und zwar nicht zu bezahlbaren Preisen. Aber diese Sprachmodelle, die können richtig, richtig gut programmieren. Das heißt, ich kann auch, wenn ich nicht so gute Programmierskills habe, zu einem guten Programmierer werden und.
Da gibt's eine tolle Studie, die ich auch noch im Vorgang gelesen hatte, und zwar eine Studie, da ging's um Mitarbeiter im Callcenter vom MIT. Dann wurde auch wieder Produktivität und Effizienz und so gemessen. Aber, und das Erstaunliche in dieser Studie war, dass die Ungleichheit der Mitarbeitenden, dass die verringert werden konnte. Weil es gab, zuvor gab es die sehr schlechten Mitarbeitenden, die haben Anrufe bekommen, konnten sich nicht richtig artikulieren, hatten keine guten Antworten und hatten vielleicht auch nicht den Sprachgebrauch. Und dann gab es halt die sehr guten Mitarbeitenden. Und durch KI war es jetzt so, dass die sehr schlechten Mitarbeitenden auf das gleiche Level kamen wie die anderen Mitarbeitenden, weil sie jetzt auf einmal Antwortvorschläge hatten, wo sie mit den anderen in Anführungsstrichen mithalten konnten. Ne? Und das ist ja auch was Positives zu sagen, hey, total. KI kann Ungleichheit so ein bisschen reduzieren und Mitarbeitenden gleichstellen. Ne? Also das auch bekräftigend für deine Zuversicht.
Genau, und das auch noch in vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Sprachbarrieren. Ne? Wenn generative Sprachmodelle gut auf mehreren Sprachen trainiert sind, dann ist es dem Modell am Ende egal, in welcher Sprache etwas ist. Und dann, wenn ich eine komplizierte technische Anleitung habe im Unternehmen, die, keine Ahnung, vielleicht nur auf Deutsch da ist, und dann kommen irgendwie neue Leute, die ich eingestellt werde, und die haben noch nicht so gute Deutschkenntnisse, die dann können dann vielleicht in ihrer Muttersprache irgendwie mit der, sozusagen, mit der Anleitung für die komplizierte Maschine sich unterhalten, wenn die Maschine einen Fehlercode zeigt, den sie nicht verstehen. So solche Dinge, ne? Also auch wirklich so Sprachbarrieren überwinden. Das ist zum Beispiel auch was mit KI, glaube ich, noch auf eine ganz andere Art und Weise möglich sein wird, besser noch, als wir das heute schon sehen.
Jetzt habe ich aber eine leicht naive Frage und ich bin gespannt auf deine Antwort, weil du ja aus dem Fach, aus der Expertise kommst. Ganz viele Menschen sagen ja, je mehr wir KI einsetzen, desto wichtiger wären Sozialkompetenzen und menschliche Fähigkeiten, zum Beispiel Empathie. Jetzt frage ich mich aber, es gibt ja auch eine tolle Studie da draußen, die wurden mit Ärzten gemacht, da wurden Fragen gestellt zu Diagnosen, die wurden dann einmal von Ärzten beantwortet und einmal von der KI. Und das Ergebnis war, dass, das wurde dann von Ärzten bewertet, dass die Antworten der KI sowohl in der Qualität besser waren als auch in der Empathie. Und ich habe mich gefragt, und du hast ja auch eine Doku gedreht, Better Than Human, und da hatte ich auch so den Eindruck, dass die Teilnehmenden in dieser Doku ja eher positiv überrascht waren, wie gut schon die KI. Ich würde jetzt nicht das Wort Empathie in den Raum stellen, aber die waren schon positiv angetan, was da für Fragen oder Ideen kam.
Jein, aber also...
Naive Frage, warte, jetzt komme ich zu meiner Frage. Meine Frage ist, kann uns KI nicht irgendwann Empathie und diese menschlichen Fähigkeiten, die ja uns zugeschrieben wird, das irgendwann so gut vortäuschen, dass sie zwar nicht können, aber es vortäuschen können, dass wir es glauben?
Das auf jeden Fall. Also kann KI sowas wie Empathie, vielleicht auch Mitgefühl simulieren? Auf jeden Fall, natürlich. Wird das in bestimmten Anwendungen so sein, dass es vielleicht sogar besser gelingt? Ja, das wird auch passieren. Aber das wird auch nicht überall passieren. Und außerdem, wir dürfen nicht vergessen, erstens, bei zwischenmenschlicher Interaktion geht es nicht nur um Sprache, ja, sondern es geht auch häufig um Körperlichkeit. Und ich meine das jetzt gar nicht im sexuellen Sinne. Ne, sondern ich meine, dass es ist was ganz anderes, mit einem Menschen im Raum zu sitzen und von Mensch zu Mensch zu sprechen. Das ist nicht eine triviale Nebensächlichkeit. Ne, viele von uns haben noch so diese Idee, dass so Kopf und Körper oder Geist und Körper so zwei unterschiedliche Dinge sind. Das ist also eine Idee, die aus der Aufklärung kommt. Aber aus den Kognitionswissenschaften wissen wir, das stimmt überhaupt gar nicht. Deswegen sprechen wir auch von embodied cognition, also verkörperter Wahrnehmung im Sinne von unser gesamter Wahrnehmungsapparat. Wie wir uns selber erleben und wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, das hat so viel mit unserem Körper zu tun und auch mit der Wahrnehmung von Körperlichkeit von anderen Leuten. Und das bringt eine Qualität in einen zwischenmenschlichen Kontakt, den kann ein Chatprompt niemals ersetzen. So, niemals. Erstens. Zweitens. Auch wenn ein KI-Modell vielleicht eine Diagnose empathischer kommunizieren kann als ein durchschnittlicher Arzt. Stellen wir das mal in den Raum. Ist es im Grunde genommen trotzdem sekundär, denn die KI kann und darf auch gar nicht zum Beispiel entscheiden, welche Behandlungsoptionen sich daraus ableiten. Oder wann man zum Beispiel eine schlimme Diagnose jemandem mitteilt. Wir haben in Deutschland einen Ethikrat, der schon letztes Jahr eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Stellungnahme, eine sehr umfangreiche Stellungnahme über die Auswirkungen von KI in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen geschrieben hat. Und da steht die politische Leitlinie drin, dass Entscheidungen, insbesondere solche, die unser Leben und oder unsere Gesundheit betreffen, niemals von einer KI getroffen werden dürfen, sondern immer nur von einem Menschen. Und das halte ich für eine gute Leitplanke. Denn am Ende, gerade im medizinischen Bereich, geht es darum, dass hier jemand Verantwortung übernehmen muss für Handeln. Auch gerade so im therapeutischen Bereich. Und Verantwortungsübernahme, dafür braucht es den Status einer rechtlichen Entität. Und das hat eine KI nicht und wird sie auf absehbare Zeit nicht haben. Deswegen können nur Menschen, vor allen Dingen juristisch gesehen, Verantwortung übernehmen und für etwas verantwortlich sein. Und deswegen werden auch in Zukunft Diagnosen und Behandlungspläne von Menschen, anderen Menschen mitgeteilt. Alleine schon aus juristischen Gründen. So, das ist das eine. Und ich möchte noch einen dritten Punkt machen. Es gibt Firmen, die werben mit einer KI, die so die Rolle eines romantischen Partners einnimmt, ja, so ein AI-Boyfriend, Girlfriend.
Ich glaube, gerade im asiatischen Raum, ne, schon sehr vertreten.
Ja, ja, genau, Replika AI.
Oder sogar schon in Deutschland.
Ja, ja, na klar, du kannst ja auch ein Konto bei Replika AI machen und dann $70 im Jahr für den Premium-Account und dann kannst du, ne, da gibt's so verschiedene Möglichkeiten, wie du dir deine eigene AI gestaltest und für die $70 im Jahr gibt's dann eben auch Boyfriend, Girlfriend. So, und mal abgesehen davon, dass natürlich sowas wie körperliche Intimität und Leidenschaft... Ja, naja, aber das, also, ne, körperliche Intimität und Leidenschaft kommt da nicht vor, aber jetzt könnte man natürlich sagen, naja, im Vergleich zu einer in Anführungszeichen echten Beziehung, die KI... Die lernt ja immer weiter von mir. Die lernt immer mehr auf meine Bedürfnisse Acht zu geben und einzugehen. Und wenn sie merkt, ich bin nicht glücklich, dann versucht sie und so weiter, weil sie im Grunde genommen keine eigenen Bedürfnisse hat, ne? So anders als ein richtiger Mensch.
Es geht eigentlich nur um mich. Ja.
Genau, ist das nicht großartig? Ja, so. So, ne, dann könnte man sagen, so, ja, aber was ist das eigentlich für ein Geschäftsmodell? Und dann würde ich sagen, naja, das ist eigentlich, wofür ich da eigentlich bezahle, ist, das ist ja kein virtueller Girlfriend-Boyfriend, sondern das ist ein virtueller Escort-Service. Ne? Also ich bezahle da Geld dafür, dass eine Maschine vorgaukelt, an mir interessiert zu sein. Nach meinem Verständnis ist das ungefähr das Geschäftsmodell irgendwie bei einem Escort-Service. Und ich würde sagen, hier ist dann nicht die Technologie das Problem, sondern hier ist das Geschäftsmodell das Problem. Und das ist mir schon auch wichtig, da immer wieder darauf hinzuweisen, bei diesen ganzen Debatten rund um KI, ich finde, viele problematische Aspekte von KI, die wir uns auch vorstellen können oder die sich jetzt schon abzeichnen, sind gar nicht so problematisch aufgrund der Technologie, die da verwendet wird, sondern aufgrund des Geschäftsmodells, was durch diese Technologie ermöglicht wird oder skaliert. Und deswegen ist das für mich manchmal auch so ein bisschen eine Scheindebatte, ne? Also ich finde, ne, also wir müssen dann schon öfter auch mal auf die Geschäftsmodelle gucken und nicht so sehr darauf, ob das dann ein Algorithmus ist.
Aber wie sieht's da aus mit dem Ethikrat und den Regeln? Gibt's da schon gewisse, ich sag jetzt mal, Tätigkeiten, Bestimmungen, die in diese Richtung gehen, dass gewisse Geschäftsmodelle dann unterbunden werden oder irgendwie eingegrenzt werden? Oder wie ist da gerade die Diskussion?
Das ist jetzt auf jeden Fall schon so. Also es gibt da so ein Stufenmodell in dieser Stellungnahme im Sinne von, welche Art von Entscheidungen wird von einer Technologie getroffen? Ja, also welche Rechtsgüter sind betroffen, ja, also bis hin irgendwie zu meiner Gesundheit und so weiter. Und dann gibt es so ein Stufenmodell und das wird ja auch schon so ein bisschen auf europäischer Ebene implementiert. Wenn irgendwie absehbar ist, dass bestimmte sensible Bereiche betroffen werden, dann sind Geschäftsmodelle, wo in diesen sensiblen Bereichen Entscheidungen von einer KI letztinstanzlich getroffen werden, die sind dann gar nicht zulässig. Und die Rechtsprechung und auch die Entwicklung von Gesetzen im europäischen Raum geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, aber das ist mal wieder typisch, irgendwie EU, Brüssel, das überreguliert uns total, irgendwie in anderen Ländern gibt's das nicht. Da können irgendwie KI-Geschäftsmodelle sich irgendwie viel freier entfalten. Ja, schon, aber dann gibt's dann eben auch weniger ethische Leitplanken. Und vielleicht müssen wir nicht immer das Wirtschaftliche zum obersten Primat unseres Handelns erklären. Ich weiß, ne, wir leben in der Marktwirtschaft und da ist es naheliegend, aber dafür gibt's die Wirtschaft, dass innerhalb der Wirtschaft das wirtschaftliche Primat irgendwie regiert, geschenkt. Aber in der Politik darf man auch mal andere Zielgrößen maximieren, außer die Wirtschaftlichkeit. Ja, und natürlich kann auch eine politische Entscheidung dahingehend getroffen werden, so sie demokratisch legitimiert ist, dass man sagt, man verzichtet hier auch auf wirtschaftliche Möglichkeiten zugunsten einer bestimmten ethischen Haltung. Und ich finde, das kann man dann auch mal selbstbewusst nach außen so vertreten.
Welche Gefahren siehst du noch mit KI, die jetzt so auf uns Menschen, auf die Gesellschaft dann so zukommen, worüber wir diskutieren müssen?
Also folgendes. Die großen generativen Sprachmodelle, die uns jetzt zur Verfügung stehen, von kommerziellen Anbietern, ChatGPT, Bard, Copilot, was es da so gibt. Das sind ja alles Modelle, die auf Petabyte unstrukturierten Daten aus dem Internet trainiert wurden. Da steckt alles Mögliche drin. Da steckt auch wirklich dunkles Zeug drin. Da steckt in diesen Sprachmodellen steckt im Zweifelsfall auch Wissen darüber drin, zum Beispiel, wie ich eine bestimmte Bombe bauen könnte oder was zum Beispiel ein besonders lohnendes Ziel für einen terroristischen Anschlag sein könnte. So solche Dinge. Und diese Sprachmodelle haben sozusagen manuell dort hinein programmierte Grenzen, die verhindern, dass ich auch in das wirklich düstere Wissen der Menschheit daran komme. Aber
es gibt jetzt auch, habe ich zumindest so am Rande mitbekommen, so die ersten generativen Sprachmodelle so im Darknet, die auch trainiert werden, die überhaupt keine Beschränkung haben hinsichtlich der Themen, über die gesprochen werden darf. Und ich meine, das große generative Sprachmodell versteht nicht, ob es mir gerade eine gute Projektpräsentation erklärt oder mir erklärt, wie ich eine Bombe bauen kann. Ja, wenn das Wissen da ist und das, ne, darauf zugehen. Und so gerade so, ich sag mal, so Darknet-Sprachmodelle, die all diese ethischen Beschränkungen nicht haben. Das ist für mich eine wirklich große und auch sehr naheliegende Gefahr, die für mich zu wenig adressiert ist. Das ist das eine. Das andere ist das ganze Thema Urheberrecht. Also ich finde das schon wirklich problematisch. Gerade so, es gibt jetzt auch so erste gute generative KI-Modelle, die Musik machen können. Ja, wo ich sagen könnte, ich brauche, ne, zum Beispiel, ich, keine Ahnung, ich mache irgendwie einen Podcast oder ich mache irgendwie ein kleines Filmprojekt oder so, irgendwie ein Image-Video oder so und ich brauche irgendwie hier mal GEMA-freie Musik dafür, dann kann ich sagen, oh, mach mir mal irgendwie so Bestimmung so und so und dann kommt irgendwie was raus. Und dann denke ich, oh, das klingt ja, oh, ist gar nicht so schlecht, das klingt ja so ein bisschen wie Hünnene. Naja, aber vielleicht ist ja der Grund, dass es so ein bisschen so klingt wie Hünnene, ist, dass es ja auch unter anderem auf Musik von Hünnene trainiert wurde. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, ne? Also da wird halt echt ganz schön viel menschliche Schaffenskraft auch irgendwie von Leuten jetzt kommerzialisiert, die im Grunde genommen gar keinen finanziellen Aufwand daran hatten, diese Trainingsdaten zu generieren. Und das finde ich einfach nicht besonders fair. Ja, dass da jetzt gerade große privatwirtschaftliche Unternehmen eine Menge Kohle damit verdienen, dass ihre Modelle auf Daten trainiert wurden, die eine unglaubliche Schöpfungstiefe haben, textuell, bildlich, musikalisch, was auch immer, für die diese Unternehmen keinen Pfennig bezahlt haben und sie aber jetzt monetarisieren. Ne, das finde ich auch irgendwie im Grunde noch ein problematisches Geschäftsmodell, aber das steckt inhärent in diesen großen generativen Sprachmodellen, die halt jetzt auf dem, keine Ahnung, auf dem Internet der letzten 20 Jahre trainiert wurden. Ich denke, der Geist ist aus der Flasche, aber fair finde ich es irgendwie trotzdem nicht.
Aber du sprichst ja die Themen jetzt richtig an, Bertolt, dass es jetzt viel Diskussionsbedarf gibt. Es braucht viele Regeln. Wie gehen wir mit etwas um? Welche Geschäftsmodelle sind erlaubt? Welche nicht? Auch ja im Bereich Fake News, Deepfakes, ne? Wenn wir jetzt so ein bisschen über auch politische Wahlen sprechen. Wir kennen ja alle diese Beispiele. Was macht das mit unserer Demokratie oder was kann es ja auch damit machen, ne, wenn jetzt da nicht schnell...
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das hätte ich gerade eben auch nochmal erwähnen sollen. Deswegen bin ich dir dankbar, dass du es nochmal ansprichst. Ne? Also generative Modelle sind eine Hochdruckpumpe für Fake News, Propaganda. Du kannst halt damit Sachen faken, die halt gar nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Ne? Also zum Beispiel... Eine rechtspopulistische Partei hat einen Deepfake-Clip mit einer KI produziert, wo so ein Haufen dunkel vermummter Menschen, vermeintlich Frauen in traditioneller irgendwie islamischer Burka, durch eine ostdeutsche Kleinstadt so im Block marschieren. So wahnsinnig so eine islamistische Bedrohung. Diese Szene hat es nie gegeben, das hat nie stattgefunden. Und wenn ich das früher hätte faken wollen, ja, als jemand, der irgendwie Fake News verbreiten will, dann wäre das mega der Aufwand gewesen. Ich hätte vielleicht Schauspieler irgendwie mir organisieren müssen, die sich so anziehen und irgendwie so durch eine Innenstadt in Sachsen laufen. Aber jetzt kann ich mich hinsetzen und kann es prompten und dann kriege ich ein Video raus, das sich im Zweifelsfall irgendwie über irgendwelche Telegram-Kanäle und so weiter millionenfach innerhalb von einer halben Stunde verbreitet. Und das ist wirklich krass. So, ne? Und das wird eher noch weiter im Zweifelsfall dazu führen, dass wir unsere Gesellschaft weiterhin emotionalisieren, politisieren, polarisieren, obwohl das momentan wir schon an einem Punkt sind, der eher viel zu krass ist und wo wir uns alle mal ein bisschen irgendwie abregen müssten. Also deswegen, Fake News und Propaganda finde ich einen der wesentlichen Gefahren, die wir nicht irgendwann in der Zukunft haben werden, sondern die wir jetzt schon mit diesen Technologien haben werden. Und da kann man sagen, was machen wir dagegen?
Das wäre jetzt so meine Frage. Können wir der Regierung in dem Sinne oder den Verantwortlichen, ist ja nicht nur die Regierung, sondern ja auch viele da in diesem Rat, in diesem ethischen Rat, quasi vertrauen, wie damals, das ist ja auch ein toller Vergleich mit der Straßenverkehrsordnung. Ja, damals wurden ja auch dann irgendwie Ampeln eingeführt, Stoppschilder, damit es nicht zu einem Chaos führt. Glaubst du, wir haben dieses Vertrauen, wir können dieses Vertrauen auch in die Verantwortlichen jetzt aktuell haben, dass auch das irgendwann alles geregelt ist?
Ja, also ich glaube schon, dass gerade auch auf europäischer Ebene sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht werden, was für Gesetze wir brauchen, um gerade auch politische Kommunikation in den großen sozialen Netzwerken ein bisschen stärker zu reglementieren. Es kann doch nicht sein, dass jede und jeder millionenfach einfach krasse Lügen irgendwie verbreiten kann, ohne dass es dafür irgendeine redaktionelle Kontrolle gibt. Ja, das kann doch nicht sein. Wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Aber der Witz ist ja, wir haben zwar jetzt, wir haben jetzt die Technologie, mit der das Lügen leichter wird. Ich würde aber sagen, wir haben im Zweifelsfall jetzt auch eine Technologie, mit der das Bekämpfen der Lüge leichter wird. Weil ich glaube, am Ende müssen wir Propaganda und Fake News im Netz, die KI generiert sind, auch wieder mit KI-Tools bekämpfen. Und ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Aber da sind dann auch wieder die Plattformen in der Pflicht und da wird es dann wieder schwierig.
Weil die natürlich auch in den unterschiedlichsten Ländern und Regionen sitzen. Ich fand es ganz schön, ich habe es irgendwo in einem Artikel gelesen, dass in Singapur, ich meine, es ist nicht ganz vergleichbar mit Deutschland von der Größe her, aber die bezahlen den Mitarbeitenden Weiterbildungskurse zu KI. Also das ist eine öffentliche Initiative der Regierung. Und ich habe mich so gefragt, wie gesagt, klar, ne, Deutschland viel größer, aber brauchen wir nicht jetzt auch so etwas? Weil für viele Menschen ist ja KI noch etwas, das können die gar nicht greifen. Die verstehen gar nicht, was in dieser Blackbox alles passiert. Dass diese Menschen mündiger werden und das besser verstehen. Ist das so eine Initiative, wo du sagst, auch Arbeitgebern, ne, uns hören ja auch viele Arbeitgeber zu, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Menschen einfach vertraut werden mit diesen Tools?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir alle eine Vorstellung davon entwickeln, diese starke KI, um die es ja jetzt hier gerade geht, diese Sprachmodelle, was ist das eigentlich, wie funktioniert das? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich da was rein hochlade oder was reinschreibe oder einen Text da rein kopiere? Wenn es nicht anders dasteht und es ist ein kommerzieller Anbieter, dann ist es nämlich meistens so, dann ist das, wird das gleich zu einem Trainingsdatensatz und dann im Zweifelsfall ist das dann der Vorschlag, den jemand anders bekommt. Nur ein Beispiel, ne? Alleine dieses Wissen muss ja in den Köpfen der Leute verankert sein. Was ist das? Wie funktioniert das? Wie kann ich es bei mir im Beruf einsetzen? Welche Möglichkeiten gibt es? Worauf muss ich achten? Wie kann es mir helfen? Wo muss ich vorsichtig sein? Ich glaube, das sind alles so Fragen, die wir uns alle stellen müssen und für die wir alle eigentlich jetzt, wo ChatGPT seinen zweiten Geburtstag schon gefeiert hat, im Hinterkopf haben müssen. Ja, so. Und schon beantwortet haben müssen, zum Beispiel, zumindest in rudimentären Zügen. Ich denke aber auch, dass gerade die Sprachmodelle Auseinandersetzung mit Technologie auch für viele Menschen, gerade auch vielleicht ältere Menschen, die nicht so technologieaffin sind, aber auch leichter machen wird. Denn am Ende ermöglicht diese Form der KI ist, dass die normale Unterhaltung das zentrale Interface wird, um mit Technologie und Inhalten zu interagieren. Ich bin mir ganz sicher, dass KI, zumindest so diese Sprachmodelle, einen Weg gehen wird, dass das nicht so einzelne Produkte sein werden, sondern dass das eher so als Feature in all die Dinge Einzug hält, die wir jetzt schon haben und in neue Dinge.
Aktuell ist es ja noch nicht so, Berthold, ne?
Genau, aktuell ist es noch nicht so.
Genau.
Ne? Okay. Genau, das ist einzelne Anbieter, einzelne Dienstleister, einzelne Services sind, einzelne Apps. Aber wenn wir mal schauen, ne? Microsoft mit dem Copilot baut es ein als Feature in Office. Apple baut es jetzt als Feature quer über alle Betriebssysteme in alle Apps ein und so weiter. Also ich glaube, genau wie das Internet nicht ein Produkt geblieben ist, sondern ein Feature von allem Möglichen wurde. Ich bin mir sehr sicher, dass das auch der Weg, weil sich das jetzt schon abzeichnet, dass das der Weg für KI sein wird, für diese Sprachmodelle. Und dadurch, dass die KI es jetzt ermöglicht, mit Geräten und Inhalten natürlich sprachlich zu kommunizieren, wird ja die KI vielleicht auch mehr Menschen dabei helfen, sich über KI schlau zu machen und zu bilden. Ne? Weil sozusagen die Zugänglichkeit zu den Inhalten durch die KI leichter wird. Und das schließt natürlich auch Bildungsinhalte über KI mit ein. Bin übrigens selber immer wieder überrascht, wie selbstkritisch auch ChatGPT zum Beispiel sein kann. Also wenn man ChatGPT ausfragt, dahingehend, wie es funktioniert und was die Technologie dahinter ist, das ist was ich sehr empfehlen kann, dann sagt ChatGPT auch so selber solche Sachen wie, ich weiß eigentlich nichts und ich verstehe auch nichts, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie ihr Menschen Dinge wisst und versteht. Das finde ich total spannend.
Aber darum geht's ja, Berthold, dass wir so eine Art neugierige Haltung bekommen und so ein bisschen dieses, lass uns mal an einem Freitag, an einem Donnerstag, an einem Wochenende uns mal hinsetzen und mal so ein bisschen im Internet so stöbern, was gibt es schon für Plattformen, was für Tätigkeiten können ersetzt werden, was taugt mir, was taugt mir nicht. Also so ein bisschen wie so an so ein Spiel heranzugehen, weil, und das kannst du ja auch vielleicht mitgeben, auf lange Sicht wird das ja so ein bisschen wie dieser iPhone-Moment sein. Es wird ja nicht mehr weggehen, sondern es wird ja wahrscheinlich noch mehr in unseren Alltag integrieren. Das heißt, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, hat man es auch vielleicht ein bisschen einfacher in ein paar Jahren.
Also der Geist ist aus der Flasche. Generative KI, Sprachenmodelle, starke KI, das wird nicht wieder weggehen, sondern das wird immer mehr werden. Und je mehr wir uns jetzt schon schlau machen, was ist das, wie funktioniert das genau, welche Rolle könnte das eigentlich konkret in meinem Alltag spielen, vor allem mit dem Job, was gibt's denn da eigentlich für Tools, kann ich das mal selber ausprobieren, wie sieht denn eigentlich so ein KI-generiertes Bild aus, taugt das eigentlich was, kann ich damit wirklich eine Präsentation machen, so solche Dinge, das einfach auch mal spielerisch zu gucken, wie kann ich das für mich selber nutzen, das würde ich wirklich jedem und jeder empfehlen, so noch nicht geschehen.
Gibt es eigentlich so eine KI-Geschichte oder KI-Erfindung, die so total verrückt ist, also sich für mich als Laie, als Amateur total verrückt anhört, aber wo du sagst, hört sich jetzt vielleicht noch verrückt an, aber Jonas, vertrau mir, in 1-2 Jahren kann das schon so die Realität sein. Gibt es da aktuell etwas, was du aus der Branche schon so mitbekommst, wo du sagst, das ist so die verrückteste KI-Geschichte, KI-Erfindung gerade?
Bei medizinischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Prothesen oder Exoskelette für Menschen mit Querschnittslähmung, gibt es das ein großes ungelöstes Problem, das sogenannte Schnittstellenproblem, dass wir es bis heute nicht hingekriegt haben, gut aus dem Kopf auszulesen, zum Beispiel welche Bewegung eine Person, der zum Beispiel ein Körperteil fehlt oder die eine Lähmung hat, gerade machen möchte. Die Person kann denken, ich möchte irgendwie mein gelähmtes Bein bewegen, aber wir können dann auch irgendwie so ein Exoskelett bauen, dass das gelähmte Bein bewegen könnte, aber wir haben bis jetzt noch keinen Weg gefunden, diese Informationen aus dem Gehirn in das mechanische Bein zu kriegen. Und hier scheint doch KI in Zukunft eine große Rolle zu spielen werden, wahrscheinlich, im Sinne von, die Signale, die wir aus dem Gehirn auslesen können, sind total rauschhaft und schwer zu entziffern. Aber wenn KI ja eine Sache wirklich gut kann, dann ist es aus so unstrukturierten Datenhaufen Muster zu erkennen. Das ist ja eigentlich, mehr kann es ja sowieso nicht, ja, es ist ja Mustererkennung. Und vielleicht wird gerade so die Kombination aus neuer Sensorik und KI es möglich machen, dass wir in Zukunft Hilfsmittel haben werden, die wirklich bionisch im besten Sinne sind, im Sinne von das Exoskelett, mit dem Menschen mit Querschnittslähmung wieder laufen können oder, keine Ahnung, die perfekte bionische Prothese. Solche Dinge, glaube ich, sind jetzt doch ein Stück näher gerutscht in den Bereich der Möglichkeiten, als wir uns das noch vorstellen, glaube ich.
Also gerade im Bereich Medizin, wirst du sagen, ja, da werden wir noch Sachen entdecken und erfahren, die wir jetzt heutzutage noch gar nicht uns vorstellen können.
Genau, und die durch KI überhaupt erst möglich werden.
Spannend. Berthold, unsere abschließende Frage in so einem Podcast, weil unser Motto lautet, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen. Was wäre so dein Wunsch, dein letzter Impuls, den du gerne mitgeben möchtest? Ja. Was sollten wir anders machen zukünftig? Gibt es da so eine Sache?
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft Arbeit stärker menschenzentriert anstelle technologiezentriert gestalten. Im Sinne von nicht gucken, welche Tätigkeiten kann ich mit der neuen Technik ersetzen, sondern gucken, bei welchen Tätigkeiten kann ich den Mensch durch neue Technologie am besten unterstützen, damit eine Synergie entsteht aus dem Team Mensch und Maschine. Ein bisschen so ein anderer Blickwinkel darauf, wie wir Arbeit gestalten. Das würde ich mir wünschen.
Da könnten wir auch wieder die Klammer ja schließen, Berthold, ist so als Sparringspartner, als Werkzeug in dem Sinne sehen, ne? Also als Voll. Partner.
Voll, genau so. Wie kann ich die Technologien am Arbeitsplatz einsetzen, damit die Menschen ihr Potenzial am besten ausschöpfen könnten? Und ich glaube, genau für so eine Denke ist gerade im Zeitalter der knappen menschlichen Arbeit ist gerade ein guter Moment.
Super, Berthold. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Wer mehr Einblicke von dir und auch so ein bisschen von KI bekommen möchte, du warst, wie gesagt, Teil der ARD-Doku Better Than Human. Da kommt jetzt aber übrigens auch ein zweiter Teil. Jetzt dieses Jahr noch, nächstes Jahr? Wie sieht's aus? Kommt raus.
Anfang Oktober waren die Dreharbeiten fertig und ob der noch vor Weihnachten kommt? Also entweder Dezember oder Anfang 25. Mal gucken.
Und was magst du so als, kannst du irgendwie so ein Sneak Preview uns geben, so einen kleinen Einblick, kleinen Vorgeschmack, was du verraten darfst? Worum geht's in diesem zweiten Teil?
Ja, ja. Also im ersten Teil ging es ja so ein bisschen darum, können wir uns vorstellen, bestimmte Rollen durch KI zu ersetzen, den Pastor, die Psychotherapeutin, und dann machen wir mal unser eigenes Experiment. Im zweiten Teil sind sie hingegangen und haben geguckt, okay, bei welchen Menschen spielt schon KI so eine richtig krasse Rolle in deren Leben, ohne dass wir uns jetzt schon was ausdenken müssen, sondern wo das jetzt schon so ist. Und die haben zum Beispiel dann auch Leute getroffen, die jetzt schon so eine KI-Freundin oder Freund haben. Und sie haben sich auch, was ich ziemlich krass finde, mit einer Witwe unterhalten, deren Mann kurz vor seinem Tod versucht hat, sich selber so ein bisschen durch eine KI, ja, zu klonen ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine KI auf sich selber zu trainieren, damit man sich auch über seinen Tod hinaus noch zum Beispiel mit ihm unterhalten kann. So, um auch in der Hoffnung, dass das vielleicht so auch seiner Witwe nach seinem Tod auch so ein bisschen Trost spenden könnte. Ja, und also so und so und so solche wirklich nicht hypothetischen, sondern ganz konkreten Fälle werden da beleuchtet. Und ich finde, das hat nochmal so eine etwas andere Schwere. Oder, na, was heißt Schwere? Vielleicht Relevanz, als können wir uns vorstellen, das in Zukunft, sondern so, was gibt's jetzt schon für konkrete KI-Anwendungen, die auch wirklich etwas größere Fragen aufwerfen? So, und da bin ich sehr gespannt drauf, was da für ein Film draus geworden ist.
Spannend. Ich fand, wie gesagt, den ersten Teil schon total inspirierend, weil da wurde ja ein Therapeut oder eine Therapeutin und ein Pfarrer und eine beste Freundin ja durch eine KI ersetzt, und fand einfach diese Cases einfach mal spannend, wie diese Menschen da rangehen und was sie auch mit den Antworten so anfangen konnten. Oder wie war es für dich? Wie war deine Erkenntnis zum ersten Teil?
Ich fand es auch spannend, aber ich muss sagen, ich fand die Modelle, die da entstanden sind, teilweise so semi. Also ich glaube, so beim Pfarrer hat das noch so einigermaßen, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Die einen waren ja irgendwie so ganz positiv angetan, aber durchaus auch nicht alle. Ne? Und ich glaube, gerade mit so einer längeren Interaktion, also wenn die KI nicht gut ist, so, und halt dann nur für so eine Sendung irgendwie, damit es vor der Kamera so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da bleiben die Use Cases ein bisschen hinter dem zurück, was technologisch tatsächlich jetzt schon möglich ist, einfach weil das, ne, durch die Begrenzung dieses Sendungsformats, und ich glaube gerade diese, das gibt's im zweiten Teil dann nicht mehr, ne? Und da, deswegen bin ich ganz besonders gespannt, was da rausgekommen ist. Ich habe den fertigen Film auch noch nicht gesehen.
Wir werden es sehen. Auf der ARD wird es wahrscheinlich dann wieder herauskommen. Ne? ARD war der Produzent.
ARD.
Okay. Super. Berthold, vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.